Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag, Sie hören das Rabe Info vom Freitag, dem 25. September. Dies sind unsere heutigen Themen. Die Pornoindustrie beraubt uns unserer Sexualität. Die feministische Forscherin Gail Dines analysiert den Hardcore-Porno des 21. Jahrhunderts. Dann in einer weiteren Folge unserer Serie über Spaß- und Protestparteien geht's heute um Pöbel- und Heinzelmännchenparteien in Amsterdam und wie die Anarchisten damit die Politik austricksten. Und?
Anständig ist grüssig sagen. Anständig ist tangen. Anständig ist, jemandem den Namen zu sagen. Anständig ist, einander in die Augen zu schauen. Anständig ist zu fragen, wie es jemandem geht. Anständig ist zu fragen, ob man gut gereist sei.
So der Anfang der kleinen Anstandslektion von Guy Cernetta. Mehr dazu im Radioblog am Ende der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Lucia Vasella.
Rabe Info.
Zuerst die aktuellen Meldungen des Tages. Die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine fordern die UNO dazu auf, heute Lugansk zu verlassen. Mehrere internationale Hilfsorganisationen sollen sich morgen ebenfalls aus der Region zurückziehen. UNO-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien äußerte sich besorgt über diese Forderung. Er rief diejenigen, die Einfluss auf die Behörden in der Ostukraine hätten, dazu auf, für einen besseren Umgang mit der UNO und der Hilfsorganisationen zu sorgen. Gemeint hat er damit wohl Russland. Diese Blockadehaltung der Rebellen verhindert, dass zurzeit mehr als 15.000 Tonnen Hilfsgüter in die Region geliefert werden können. Dies berichteten verschiedene Medien. Aus Mangel an Betäubungsmitteln könnten örtliche Spitäler nicht operieren. Der französischen Politikerin Marine Le Pen wird den Prozess gemacht. Die Chefin des Front National in Frankreich muss sich wegen islamfeindlichen Äußerungen vor Gericht verantworten. Vor rund 5 Jahren hatte sie Straßengebete von Muslimen mit der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg verglichen. Die Äußerungen sorgten in Frankreich damals für große Empörung. Chile muss endlich mit Bolivien über einen Meereszugang verhandeln. Dies verfügte der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Den Meereszugang hatte Bolivien in einem Krieg vor mehr als 130 Jahren an Chile verloren. Chile hatte sich bisher geweigert, mit dem Nachbarland über dieses Gebiet wieder zu verhandeln. Der Ständerat will keine flexibleren Ladenöffnungszeiten. Das entschied er in seiner gestrigen Sitzung. Mit dem Entscheid anerkennt er den Willen eines Großteils der Stimmbevölkerung. Diese hatte sich in den letzten 10 Jahren in 13 von 16 kantonalen Abstimmungen deutlich gegen eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten ausgesprochen. Die Gewerkschaften freuen sich über den Entscheid des Ständerates und hoffen, dass der Nationalrat nachzieht. Der Gewerbeverband sieht darin eine verpasste Chance und redet von einem Schaden für den Schweizer Detailhandel. Die deutsche Autorin Alice Kraut ist nach langer Krankheit gestorben. Berühmt machte sie vor rund 50 Jahren ein kleiner, rothaariger Kobold.
Puh, Muckel versteckt! Niemand entdeckt!
Im Deutschen Rundfunk trieb der kleine Klabauter unter der Hand von Meister Eder damals sein Unwesen. Später erschien er auch in Fernsehserien und Büchern. Pumuckl begeistert bis heute Kinder im deutschsprachigen Raum. Und nicht nur das, er ist auch in Spanien und China und Frankreich ein Held. Das Wochenende bringt viel Sonne in den Bergen. Im Flachland gibt es am Morgen zunächst jeweils Nebel. Dieser löst sich dann aber im Tagesverlauf auf. Danach ist es auch dort mit wenigen flachen Quellwolken vorwiegend sonnig, bei rund 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Porno hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. musste man in den 80er Jahren noch in ein schmuddeliges Kino oder in den Pornobereich der Videothek gehen, so ist heute pornografisches Material jederzeit auf dem Smartphone verfügbar. Durch das Internet ist die Pornoindustrie sozusagen erwachsen geworden. Allein in den USA wird mit Porno heute ein Umsatz von 13 Milliarden Dollar generiert. Das sind 3 Milliarden mehr als in Hollywood. Kinder wachsen heute selbstverständlich damit auf. Das durchschnittliche Alter, in dem ein Junge das erste Mal Hardcore-Pornografie konsumiert, ist 11,5 Jahre. Und die zunehmende Konkurrenz sorgt dafür, dass es deutlich frauenverachtendere Pornos gibt als noch vor dem Internetzeitalter. Herabwürdigende Bezeichnungen, fiktive Vergewaltigungen und Pseudo-Kinderpornografie, in der jungen weibliche Darstellerinnen angezogen sind wie Teenager, das gehört heute selbstverständlich in diese Bilderwelt. Die weltweit führende feministische Forscherin zu Mainstream-Pornografie ist Gail Dines. Sie ist Professorin für Soziologie und Frauenforschung am Wheelock College in Boston. Sie hat das Buch geschrieben «Pornland – Wie die Pornoindustrie uns unserer Sexualität beraubt». Thomas Brückmann von der Sendung Polyphon hat mit ihr gesprochen.
Gail, du schreibst ja viel über die Pornografisierung unserer Gesellschaft und Kultur. In deinem Buch habe ich gelesen, dass du findest, mit der Größe der Pornoindustrie leben wir heute in einer Zeit eines gewaltigen gesellschaftlichen Experiments. Was sind das für Einflüsse auf uns und unsere Gesellschaft?
Well, let's just think about what's happened. So as the porn industry became more hardcore, what you saw was softcore porn move into pop culture.
Softcore Porno ist in die Popkultur übergegangen. Ob das MTV ist oder die Cosmopolitan, die Bilder, die man dort sieht, hätte man vor 20 Jahren als Softpornes bezeichnet. Heute ist das Mainstream Popkultur. Und je pornografischer Popkultur wird, desto mehr Hardcore muss Pornografie werden, damit man die beiden noch auseinanderhalten kann. Wir leben heute in einer Pornokultur. Wo man auch hinsieht, sieht man pornografische Bilder von Frauen. Wenn man die Straße entlang geht, eine Zeitschrift aufschlägt, fernsieht, überall begegnen einem herabwürdigende, brutale, pornografische Darstellungen. Und dann muss man nur seinen Computer anmachen und Porno bei Google eingeben und bekommt Hunderttausende von Bildern von Frauen, die gequält und gefoltert werden. Wir haben noch nie in so einer Gesellschaft gelebt. Wir haben noch nie erlebt, dass eine ganze Generation von Männern mit Hardcore-Pornos aufwächst. Wir befinden uns mitten in einem gesellschaftlichen Experiment. Den Preis dafür müssen alle bezahlen. Und als jemand, der Medienwissenschaften studiert hat, kann ich sagen, man kann eine Kultur nicht mit Pornos überfluten und erwarten, dass das keinen Einfluss auf die Jungen und Männer hat. Und wenn man die Männer verändert, verändert man die Frauen und dann verändert man die ganze Gesellschaft, die Kultur. Das ist eine Frage der allgemeinen Gesundheit. Der Slogan meiner Gruppe Reframed lautet daher auch Lösung für das allgemeine Gesundheitsproblem im digitalen Zeitalter. Denn wir argumentieren damit, dass Pornokonsum und Pornosucht die größten Gesundheitsprobleme im digitalen Zeitalter sind.
Our tagline is solutions to the public health crisis of the digital age, because we argue that pornography, consumption and addiction is actually the public health crisis of the digital age.
Der Untertitel deines Buches ist Wie die Pornoindustrie uns unserer Sexualität beraubt. Das ist ja eine sehr starke Behauptung. Natürlich ist es nicht so, dass Männer Pornos schauen und dann gleich zu Vergewaltigern werden. Der Einfluss ist viel schleichender. Was würdest du sagen, sind die Effekte des Pornokonsums auf unsere Sexualität?
Well, we know increasingly boys and young men are suffering erectile dysfunction. They can't get erections, or if they do, they can't sustain them.
Wir wissen, dass immer mehr Jungen und Männer unter erektiler Dysfunktion leiden. Sie können keine Erektion mehr bekommen. Sie können sie nicht aufrechterhalten. Sie masturbieren lieber zu Pornos, als Sex mit einer echten Frau zu haben. Sie sind immer mehr auf der Suche nach Hookup-Sex, der wie Pornosex aussieht. Ein anderes Thema ist, dass immer mehr Männer zu Prostituierten gehen, wegen dem Level an Gewalt, das sie beim Sex brauchen. Wenn ein 11-jähriger Junge, der noch nie Sex hatte und nur zu Pornos masturbiert hat, anfängt, Sex zu haben, dann will er den Sex, den er in den Pornos gesehen hat. Für einen Jungen, der mit Pornos aufgewachsen ist, ist eine intime, respektvolle sexuelle Beziehung mit einer echten Frau langweilig. Diese Jungen wollen Hardcore-Pornosex haben, aber eine normale Frau wird da nicht mitmachen. Was machen die Jungen also? Sie gehen zu einer Frau, die nicht Nein sagen kann. Und das sind Prostituierte und Zwangsprostituierte. Ich war neulich bei einer Konferenz, bei der eine britische Wissenschaftlerin gesprochen hat, die ein Buch über Prostituierte in Kambodscha geschrieben hat. Diese Prostituierten sagten, die Männer kämen mit den Pornos auf dem Handy ins Bordell und sagten zu den Frauen, mach das mit mir. Da liegt die Verbindung zwischen Hardcore-Pornos, Prostitution und Menschenhandel. Pornografie verändert die Art und Weise, wie Männer über Intimität und Beziehungen denken. Wir müssen uns fragen, wollen wir eine gesunde, kreative und lustbetonte Sexualität für alle? Pornografie ist formelhafter, mechanischer Sex. Pornografie raubt der Sexualität die Kreativität und die Originalität. Wir müssen eine Sexualität erschaffen, die frei ist von Schamgefühlen und die kreative, intime Verbindung zulässt. Doch genau das zerstört die Pornografie.
And pornography gives men, especially boys, incredible shame around it. And nobody wants to have sex and shame in the same sentence. You really want to develop a sexuality that is free of shame and about creativity and intimacy and connection. And that's exactly what pornography destroys.
Sagt Gail Dines, Professorin für Soziologie und Frauenforschung am Wheelock College in Boston. Mit ihr sprach Thomas Brückmann. Das gesamte Interview gibt es in der nächsten Polyphon-Sendung am kommenden Dienstag, dem 29. September um 17 Uhr auf Rabe.
Rabe Info.
Alkoholiker, LSD-konsumierende Heinzelmännchen und andere komische Gestalten müssen im Parlament vertreten sein. Das forderten Anarchisten in Amsterdam in den 1920er und 1970er Jahren. In unserem letzten Teil der Serie über Spaß- und Protestparteien berichten wir aus Holland. Dort haben Spaßparteien eine lange Tradition. Bestens darüber im Bild ist unser Inforedaktor und Historiker Michael Spahr. Er hat in Amsterdam über Anarchismus geforscht und seine Masterarbeit zum Thema geschrieben. Veronika Köppel hat nachgefragt, warum ausgerechnet Anarchisten in den 20er Jahren in Holland eine Spaßpartei gründeten.
Das Stimmrecht wurde zur Stimmpflicht. Die Leute mussten wählen gehen. Es gab immer mehr auch kleine Parteien. Damals gab es aber auch wegen dem Ersten Weltkrieg eine große pazifistische Bewegung, die stark von Anarchisten und Anarchistinnen dominiert wurde. Also Anarchisten lehnten den Parlamentarismus eigentlich ab. Sie sind für einen Staat ohne Herrschaft. Sie äußerten dann ihre Kritik am Parlamentarismus, unter anderem indem sie sich für Parlamentswahlen mit einer Spaßpartei aufstellten.
Diese hieß Rapaille-Partei, was Pöbelpartei bedeutet. Für den Pöbel wollten die Anarchisten einstehen, der herrschenden Klasse ein Nagel im Alltagsschuh sein. Und vor allem wollten sie den parlamentarischen Grundgedanken parodieren. Im Parlament repräsentiert ein Mensch viele Menschen und das lehnen die Anarchisten ab.
Deshalb ließen sie sich dann repräsentieren von jemandem, der niemand so richtig ernst nimmt, einen stadtbekannten Säufer, ein Stadtoriginal. Hadje Memar hieß der, Cornelis de Gelder. Hadje Memar heißt so wie erwischt mich mal. Und der wurde dann tatsächlich gewählt.
Hadje Memar, mich in Marschiederei. Hadje Memar, mich in Marschiederei.
Das war der Song des Amsterdamer Stadtoriginals Cornelis de Gelder. Diesen hat er zwar nicht selber geschrieben, aber dafür selber lautstark auf den Straßen gesungen. Er sang nicht nur, sondern versprach im Wahlkampf auch tiefe Preise für Grundnahrungsmittel. Das Bier sollte in Zukunft 5 Cent, das Brot 11 und der Schmalz 35 Cent kosten. Und für alle Menschen sollte das Fischen und Jagen im Stadtpark Vondelpark erlaubt sein. Entgegen den Erwartungen der politischen Elite wurde Cornelis de Gelder tatsächlich 1920 in den Stadtrat gewählt.
Das Lustige war dann allerdings, dass dieser Cornelis de Gelder, Hadje Memar, gar nie im Parlament auftauchte oder nur einmal und dort irgendwie das Sitzungsgeld kassieren ging. Stattdessen kam dann der zweite auf der Liste, Bertus Sürbier, der ging dann tatsächlich ins Parlament, aber nach eigenen Angaben saß er dort immer mit einer stoischen Miene und sagte kein Wort und parlierte also im Parlament nicht mit. Es gibt aber offenbar Protokolle von Ratssitzungen, die dann zeigen, dass er sich doch ab und zu mal eingebracht hat.
Die Rapaille-Partei ging dann doch schnell wieder unter. Die Erfinder der anarchistischen Spaßpartei verschafften sich viel mehr Gehör als Antikriegsbewegung auf den Straßen. Allerdings wurden nicht die Anarchisten zur Gefahr für die Demokratie, erklärt Michael Spahr.
Ein interessantes Detail am Ganzen ist aber auch, einer der Anarchisten, der die Rapaille-Partei mitgegründet hat, war Erich Wichmann. Und er ist dann später Faschist geworden und ein großer Anhänger von Mussolini. Und das ist auch bezeichnend für diese Zeit. Es waren wirre Jahre damals und es war kein Einzelfall, dass jemand wie Wichmann vom Anarchist dann plötzlich zum Faschist wurde.
Nach den wilden 20er Jahren kamen die düsteren Jahre des Faschismus, des Nationalismus und des Zweiten Weltkrieges. Erst in den 60er Jahren erinnerten sich die Jungen wieder an die Protestbewegung der 20er Jahre. Allerdings richtete sich der Protest gegen das Gesellschaftsmodell in den Niederlanden und nicht gegen den Parlamentarismus. Das Gesellschaftsmodell in Holland bestand aus sogenannten Säulen. Jeder und jede wurde in die Säulen der Eltern hineingeboren und blieb das auch mehr oder weniger das ganze Leben lang. Es gab die protestantische und die katholische, die freisinnige und die sozialdemokratische, aber auch die kommunistische und anarchistische Säule. Sogar die Schulen, Unis und späteren Berufsverbände waren den Säulen zugeordnet. Dagegen engagierten sich die Jugendlichen wieder in Protestbewegungen.
Das war eine Gesellschaftsbewegung, die sich auflehnten gegen das Establishment, gegen die Generation ihrer Eltern. Und da gehört in Holland halt dazu, dass man sich auflehnte gegen diese Säulen und auch gegen die immer noch bestehende, wenn auch nicht so mächtige Monarchie. Und in Amsterdam formierten sich dann Jugendliche, die nannten sich die Profos. Die Profo war dann auch Programm, also provozieren war ganz wichtig. Man wollte die Gesellschaft aufrütteln. Man machte dann auch verschiedene Aktionen. Es gab Demonstrationen und Krawalle und so weiter. Und da waren die Provos sehr stark. Die experimentierten mit Drogen, mit LSD, mit Marihuana etc. Schufen wahrscheinlich auch gewissermaßen ein bisschen die Basis für das liberale Amsterdam, das danach kam, wo ja Drogen zwar nicht legalisiert, aber weitgehend liberalisiert wurden.
Die Provos liberalisierten sich sozusagen selber und verwandelten sich in die Kabautus. Übersetzt sind das die Heinzelmännchen.
Amsterdam, Kabautusstadt, als sie fragen, was bedeutet das? Loop nicht weg und lach sie nicht aus, aber vertel es sie schnell und doe het luid. Er ist eine Stadt voll mit Menschen, die haben zoveel wensen. Ze vragen om ongestraft te mogen leven. Vragen om iets dat we kunnen en niet geven.
Diese Song stammt von Nico Denhorn und ist bezeichnend für den Geist der 70er und natürlich der Heinzelmännchen. Die Kabauters wollten mit einem sogenannten Sozialismus der zärtlichen Hand am Sessel der Autoritäten sägen. Das Sägen an alten Strukturen übernahm als Listenführer der ehemalige Provo-Aktivist Roel van Douwen.
Im Unterschied zum HDMMR, also zu diesem Stadtstreicher, der Säufer, der in den 20er Jahren im Parlament war, war Roel van Douwen dann sehr aktiv. Und hat sehr aktiv politisiert. Es gab dann diesen Witte-Fietzen-Plan oder der weiße Velo-Plan, dass man allen Leuten gratis Velos verteilen wollte und dann nicht nur Velos, alle möglichen Dinge, hatte man diese weißen Pläne, das ganze Volk mit Sachen einzudecken und alles gratis abzugeben und so weiter und so fort. Und Roel van Douwen, es ging dann so weit, dass der so erfolgreich war, dass er am Schluss sogar noch in die Stadtexekutive kam und dann, was in Bern Gemeinderat heißen würde oder in Zürich Stadtrat, aber nach 2 Jahren war Schluss, er war dann doch ein bisschen zu radikal. Sogar die Sozialdemokraten, die in Amsterdam eigentlich dominant sind, haben ihn gehasst und geschasst und rausgeworfen und dann verschwand er, wurde Bauer, Aussteiger, kam dann aber später. Das war die Zeit, als ich selber Anarchismus erforscht habe, so in den 90er Jahren, kam er dann zurück und hat sich dann für die Grünen engagiert.
Wie die Rapaille verschwand auch die Kabauters wieder. Doch im Unterschied zur Rapaille-Bewegung hat laut Michael Spahr der Geist der Heinzelmännchen überlebt.
Die Kabauters wurden später zu den Grünen. Also die legten das Fundament eigentlich für die Grünen-Parteien. Aus einer Spaßpartei wurde Ernst.
Sagt Michael Spahr, Inforedaktor und Historiker.
Rabe Info. Radioblog.
Anstand lernt man als kleines Kind, scheint es. Doch dieser Anstand ist in Vergessenheit geraten. Deshalb hielt Guy Knetta am Aufstand der Anständigen am 22. September in Aarau vor 3.500 Personen eine kleine Anstandslektion. Wir hören die Rede des Berner Autors nun im freitäglichen Radioblog.
Anständig ist grüßig sagen. Anständig ist tangen. Anständig ist, jemandem den Namen zu sagen. Anständig ist, einander in die Augen zu schauen. Anständig ist zu fragen, wie es jemandem geht. Anständig ist zu fragen, ob man gut gereist sei. Anständig ist zu fragen, ob man schon gegessen habe. Anständig ist zu fragen, ob man nicht reinkommen will. Anständig ist zu fragen, ob man kein Gepäck dabei habe. Anständig ist zu fragen, ob man nicht absitzen will. Anständig ist zu fragen, ob man nicht gleich Hunger hat. Anständig ist zu fragen, ob man einen Pullover will oder eine Jacke. Anständig ist zu fragen, ob man jemanden hier kennt. Anständig ist zu fragen, ob man Kinder hat. Anständig ist zu fragen, ob man etwas hat zum Schlafen. Anständig ist zu fragen, wie es den Kindern geht. Anständig ist zu fragen, ob man überhaupt versteht, was man da alles gefragt wird. Anständig ist zu sagen, im schlimmsten Fall hat man dann noch eine Decke. Anständig ist zu sagen, im schlimmsten Fall hat man dann noch eine Matratze. Anständig ist zu sagen, im schlimmsten Fall hat man dann noch einen Schlafsack, den man im schlimmsten Fall auch mitgeben könnte. Anständig ist zu sagen, im schlimmsten Fall könnte man ihm auch anrufen. Anständig ist zu sagen, es sei schön, dass man sich überhaupt lernt kennen, das sei ja heute nicht mehr selbstverständlich. Anständig ist zu sagen, die Eltern von ihm seien nämlich auch nicht von hier. Anständig ist zu sagen, Grosseltern von ihm seien nämlich auch nicht von hier. Anständig ist zu sagen, Durgrosseltern seien seinerzeit ausgewandert. Anständig ist zu sagen, man könnte eigentlich nichts dafür, wo dass man auf die Welt gekommen sei. Anständig ist zu sagen, man helfe gern, wenn man kann. Anständig ist zu sagen, man könne nur bedingt helfen, wenn die Politik nicht mitmacht. Anständig ist zu sagen, Politik könne nur bedingt mitmachen, wenn die Stimmbevölkerung nicht mitmacht. Anständig ist zu sagen, dass man ein Teil sei von der Stimmbevölkerung, die sie Hang haben, wie anständig hier mit jemandem umgegangen wird. Anständig ist zu verlangen, dass hier anständig mit Menschen umgegangen wird. Anständig ist zu verlangen, dass man Leuten persönlich helfen darf. Anständig ist zu verlangen, dass Leute hier die Möglichkeit bekommen, sich selber zu helfen. Anständig ist zu verlangen, dass Leute von Hilfswerk betreut werden, und nicht von profitorientierten Service- und Wachgesellschaften. Anständig ist zu verlangen, dass nicht das Geld in die profitorientierten Service- und Wachgesellschaften fließt, sondern den Flüchtlingen hilft, sich selber zu helfen. Anständig ist zu verlangen, dass es legale Fluchtrouten gibt hierher. Anständig ist zu verlangen, dass niemand mehr zurückgeschafft wird auf Ungarn. Anständig ist zu verlangen, dass niemand mehr zurückgeschafft wird auf Italien. Anständig ist zu verlangen, dass niemand mehr zurückgeschafft wird auf Griechenland. Anständig ist zu verlangen, dass alle freigelassen werden, die in unseren Ausschaffungsgefängnissen hocken, weil sie sollen zurückgeschafft werden auf Ungarn, Italien und Griechenland. Anständig ist zu verlangen, dass der junge Mann aus Afghanistan, der in diesem Moment in Basel im Ausschaffungsgefängnis sitzt, weil er am 29. September soll auf Ungarn ausgeschafft werden, sofort freigelassen wird. Anständig ist eine Flüchtlingspolitik, die für die da ist, die unsere Hilfe heute brauchen. Anständig ist es, Menschenrechte und Demokratie und Gleichberechtigung nicht mit der Armee zu verteidigen, sondern mit offenen Türen und mit Anstand.
Das war der Radioblog von Guy Kernetta vom Autorinnenkollektiv Bern ist überall. Wer den Blog nachlesen will, findet ihn auf der Webseite www.journal-b.ch. Diesen Link finden Sie auch unter rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 25. September. Die nächste aktuelle Rabe-Info-Sendung hören Sie am Montag um 11 Uhr vormittags. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Veronika Köppel, Luca-Rena Fuchs, Karin Bachmann, Thomas Brückmann und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Lucia Vasella. Ich wünsche ein schönes und sonniges Wochenende.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.